Inken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo. Was dich bewegt. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Wir haben heute wieder unser altes Mikro, weil unsere neuen Mikros in Hamburg sind, damit Silvia und unser Team damit schöne Aufnahmen machen können. Und wir haben hier ein bisschen Probleme mit der Justierung. Ich hoffe, es ist nicht zu laut oder zu leise.
Aber du sprichst ganz süß, schon gedämpft.
Ja, ich rede schon so ein bisschen so, dass ich versuche, den Ausschlag anzupassen. Weil so ist es, glaube ich, zu laut, glaube ich, weiß ich nicht genau.
Ihr müsstet das eventuell an euren Endgeräten einstellen.
Ja, ich glaube, wir sollten eine relativ konstante Distanz halten, ja. Uns nicht zu stark bewegen.
Okay, und dann.
Ja.
Schön. Also eigentlich wollte ich die Folge beginnen mit Happy Birthday to you.
Zieh mal durch.
Happy Birthday to you.
Das dauert ein bisschen.
Happy Birthday, lieber Alo. Happy Birthday to you.
Vielen Dank. Komm, jetzt gibt es so einen
Geburtstagskurs.
Habt ihr das gehört?
Also, wenn ihr die Folge hört, dann ist der Geburtstag schon vorbei.
Korrekt.
Aber heute am Dienstag nehmen wir auf. Mhm. Und es ist ein wunderschöner Tag hier auf der Insel. Und mein Mann wird 48 Jahre alt.
Mhm.
Ja.
48. Und ich habe schon zum Mittag alles bekommen, was ich mir gewünscht habe.
Für den heutigen Tag.
Ja.
Sonne.
Wind.
Und Wellen.
Richtige Wellen.
Und Baden.
Und Kuchen. Wollte ich.
Richtig.
Und mit der Familie sein.
Das okay. War ja. Und einen Kuss.
Habe ich auch bekommen.
Ja. Ja. Sehr gut. Okay.
Insofern,
also
alles.
Und perfekt. Heute Abend gehen wir noch essen.
Ja.
Also besser geht der Tag nicht.
Ist tatsächlich so, dass ich nicht wüsste, wie.
Also ich habe in unseren Fotos nachgeguckt. Wir haben das nicht immer geschafft, an deinem Geburtstag hier zu sein, aber doch wirklich häufig in den letzten 19 Jahren oder wie viel wir zusammen sind.
Ja.
Ja. Also und dann einen ähnlichen Ablauf gemacht. Manchmal hat das halt nicht geklappt mit dem Baden. Wobei mit dem Baden hat es, glaube ich, immer geklappt. Das hat mit der Sonne nicht geklappt. Aber wirklich lustigerweise häufig schon. Es ist irgendwie so ein Tag, der häufig Sonne hat, auch wenn wir natürlich nicht immer durchgehend gutes Wetter hatten in Sommern hier an der Nordsee. Aber ja, es gibt
das
Fotos
in
jedem Alter.
Das stimmt. Mehr an den Alter der Kinder zu erkennen.
Genau.
Wobei, man sieht es uns auch so ein Ticken an, ne?
Ja?
Ja, ein bisschen.
Nein,
doch.
Ich finde nicht. Doch. Also ich finde, zwischen jetzt und wir haben...
Den Babyfotos von Clara.
Wann haben wir geheiratet? 2000...
13?
13?
12?
Habe ich mich gerade gefragt. Wann haben wir nochmal geheiratet? Oha. Nein, 12 habe ich nicht geheiratet. 13.
Ja, 13.
Ja, das sind ja dann...
12 Jahre.
12 Jahre. Ist nicht 12,5 sowas wie Petersilienhochzeit oder sowas?
22. Wann haben wir? 22.3. oder was? Das wäre 22.9.
Mhm.
Petersilienhochzeit?
Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, es gibt sowas.
Okay.
Ich glaube, das ist sowas wie 12,5 Jahre, weiß ich nicht genau. Aber gut, also wir kennen uns seitdem wir 17 sind.
Genau, insofern. Das sind jetzt 30
Jahre. Ja, genau, deshalb ist diese Heiratsspanne ist irgendwie so fast ein bisschen lächerlich.
Ja, ist tatsächlich so, ja. Weil die ist relativ zum Gesamtkonzept albern.
Ja, das war das Thema der Folge. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche.
Good talk.
Schön, schön, dass wir uns gar nicht. Ja.
Sondern? Wir wollten über Mobility sprechen.
Genau, weil wir nämlich am Freitag unseren neuen Kurs launchen, den wir extra, schlau wie wir sind, so fertig gemacht haben und so geplant haben, dass man dieses Konzept mit in den Urlaub nehmen kann.
Ja, korrekt.
Und deshalb haben wir das geplant für Anfang August. Und ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, war es eiskalt. Es war
schwer vorstellbar.
Eisiger Wind, es war im Januar und wir haben fanden das eine richtig gute Idee und dann denkt man aber ja, weil es so weit weg ist, ja, weiß ich nicht, dann versucht man sich da so reinzufühlen, dann checkt man das irgendwie nicht und jetzt denke ich so,
geil.
So, ich habe mich so gefreut,
ja,
das ist perfekt, weil jetzt auch mit der App und so, jetzt hat man Bock, das sind so vor allen Dingen Mitmachlektionen und dann kann man das irgendwie mitnehmen ins Hotel und weiß ich nicht, an Pool und an Strand und jetzt habe ich mich irgendwie richtig doll darüber gefreut, dass wir so schlau waren, nicht alleine, sondern selbstverständlich mit unserem tollen Team. Und die Idee kam auch, glaube ich, von Sophia.
Ja, genau. Sophia, ja, genau.
Und die hat auch einen Großteil des Kurses und der Workouts gemacht. Also ja, mega, richtig gut. Und deshalb wollten wir über das Thema sprechen.
Ja.
Ja, also meine erste Frage an dich ist, und ich fand es in der Vorbereitung gerade, soll ich jetzt erst die Frage sagen? Ich weiß, ich sage das immer andersrum. Also meine erste Frage ist, was ist Mobility? Aber bevor du das beantwortest, aber wollte ich sagen, dass ich das richtig abgefahren finde, weil ich so präzise, wie du mir das gerade erklärt hast, es nicht gewusst hätte, was ich richtig verrückt finde nach 20 Jahren. Weil ich in vielen Bereichen irgendwie viel mehr weiß als in diesem Bereich. Mhm. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich auch so ein kleines bisschen unter dieses Transgenerationale oder diese Mythenbildung da falle, wegen Hypermobilität und keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Also, spannende Frage. Was ist Mobility?
Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf einsteigen soll, was da die Mythen sind und was nicht. Also
das nee, Problem die Mythen ist, machen es
gibt,
wir nachher.
Genau, es gibt ein paar Begriffe in dem Bereich, die man einfach auseinanderhalten muss. Und wenn nicht, dann wird es schwierig. Dann entstehen Fehler oder Schmerzen oder es wird irgendwie nicht besser. So. Also Mobility ist ja nicht richtig deutsch, sondern ein neuerer Begriff.
Nicht richtig deutsch, das genau. Heißt einfach Englisch.
Genau. Und es wird aber trotzdem, so wie Training, also radikal nimmt man diesen Begriff, wenn man damit was sehr Bestimmtes meint, weil der deutsche Begriff, um ehrlich zu sein, weiß ich ihn gar nicht. Aber
naja,
nicht,
wir haben eben sowas
nicht
gesagt,
Beweglichkeit.
Genau.
Genau, es ist nicht Beweglichkeit. Mobility ist nicht Beweglichkeit. Und das sind eigentlich die beiden Dinge, die man gegeneinander abgrenzen muss. Das heißt, Beweglichkeit ist die passive Fähigkeit eines Gelenkes, sich über die volle Range of Motion zu bewegen. Das heißt also...
Die volle Amplitude.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das gleiche ist. Ja, Amplitude, ja.
Amplitude
Range of Motion, ist das gleiche?
Ja.
Genau, also der volle Weg jedenfalls, alles was geht. Und das...
Und ist eine von den fünf...
Beweglichkeit ist eine von den fünf motorischen Fähigkeiten, genau. Das heißt, habe ich sicher schon häufiger gesagt, bleibe ich aber bei, finde ich toll. Meine Welt ist aufgeteilt in fünf Bereiche. Kraft, Schnellkraft, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Und Beweglichkeit ist, wenn man es genau nimmt, diese passive Beweglichkeit, die volle Range of Motion des Gelenkes.
Das ist im Prinzip das, was ich tue, wenn ich dehne. Dann, genau. Dann versuche ich, die volle Beweglichkeit des Gelenkes zu erarbeiten.
Also am Ellenbogen ist es relativ einfach, weil da haben die meisten eine volle Range of Motion. Das heißt, wenn ich meinen Ellbogen ganz strecke und ganz beuge, dann ist das die volle passive Beweglichkeit. Das kann ich aktiv machen, das kann ich passiv machen. Aber da ist es bei den meisten relativ klar, wo Anfang und Ende ist.
Ja.
Weil auf der einen Seite ist irgendwie Armmuskulatur, da geht es nicht weiter. Auf der anderen Seite ist der Ellenbogen am Anschlag. So.
Mhm.
Und jetzt ist es so, dass wir in vielen Gelenken diese volle Beweglichkeit aber nicht erreichen. Es gibt auch einige, die es im Ellbogen nicht erreichen, weil sie da irgendwas haben oder hatten oder was auch immer. Aber in der Hüfte zum Beispiel oder in der Schulter haben die allerwenigsten Menschen die volle Beweglichkeit.
Okay.
Und das ist gut so. Und das ist das Problem, dass die meisten Menschen Beweglichkeit als uneingeschränkt positiv nehmen. Und wenn man da jetzt so systematisch rangeht, dann ist ja auch ein bisschen komisch, weil alle anderen motorischen Fähigkeiten sind so. Man kann schon sagen, je mehr Kraft, desto besser. Man kann sagen, je stärker jemand ist, umso leichter werden ihm Dinge im Alltag fallen. Man kann jetzt auch sagen, ja, okay, macht es jetzt so viel Sinn? Gestern ist übrigens vorgestern der neue Rekord im Kreuzheben gebrochen worden.
Mhm.
Der ist von 501 auf 505 Kilo hochgegangen.
Da bist du ja nah dran.
Knapp, ja, doch.
Von 501 Kilo?
Also er ist der Typ, der jetzt die 505 gemacht hat zuerst die 500 gemacht, dann hat sein Konkurrent 501 gemacht. Da hat er gesagt, okay, komm, zwei Jahre später jetzt oder drei sogar, glaube ich, ich mache 505 draus.
Okay.
Das ging richtig locker durch. Das sah nicht schwer aus, also abgesehen von den Platten, die er da drauf hatte.
Okay, nee, das klingt auf jeden Fall richtig gut.
Genau, und da wollte ich aber sagen, dass man sagen muss, also jetzt der Mehrwert von 400 auf 500 Kilo im Alltagsnutzen ist, würde ich sagen, tendenziell null. Das ist ein bisschen so wie ein Ferrari in der Innenstadt fahren. Das,
okay, das aber das ist Sinn. Ja auch nicht das, worüber wir reden. Aber grundsätzlich ist es bei allen anderen motorischen Fähigkeiten so, dass man eigentlich sagen muss, je mehr, desto besser.
Ganz klar.
Also und, je mehr vor allen Dingen, nicht nur je mehr, desto besser, sondern es ist, wie du es eben gesagt hast, uneingeschränkt positiv. Also es hat, es ist nicht negativ.
Mhm, gar nicht.
Es, hat
es ist super, mehr Kraft zu halten. Das Einzige, was ist, ist ein bisschen viel Aufwand, auf 500 Kilo zu kommen. Das heißt,
ja, auf dem Weg... Ja, aber auch Schnellkraft.
Je mehr, desto besser.
Genau. Und
Ausdauer, ganz klar. Je höher die VO2 Max ist, da gibt es noch weniger Einschränkungen als bei allen anderen Sachen, weil nämlich das Hochkommen gar nicht so viel, so viel Abrieb produziert sozusagen. Mhm. Das heißt, bei Ausdauer ist es am uneingeschränktesten so, je mehr, desto besser. Mhm. Und Koordination ist das Gleiche. Je besser die Koordination ist, allgemein anwendbar auf alles, umso komplexer ist das Gehirn verdrahtet, das wollen wir in jeder Hinsicht. Also jemand, der jonglieren, Flöte spielen, Fußball spielen und Flickflack kann.
Alles gleichzeitig.
Bombe, super, nehmen wir. Das ist für alles einfach besser.
Und dann ist ja wirklich die Frage, warum es so ist, dass nur bei Beweglichkeit... Wir sagen, es ist nicht uneingeschränkt positiv. Mhm. Also ist irgendwie komisch, haben wir uns eben schon drüber unterhalten, macht irgendwie nicht ganz so richtig Sinn. Und das führt dazu, dass wir bei Beweglichkeit den Begriff Mobility einführen
ganz müssen. Ganz genau.
Und den gibt es auf Deutsch nicht so richtig. Das heißt, man müsste den so bauen.
Ja, ich würde sagen, die meisten würden es aktive Beweglichkeit nennen oder stabile Beweglichkeit oder irgendwie sowas. Aber am Ende ist es, also es gibt keinen Mensch, der was anderes sagt als Mobility. Ja. Das ist gemeint. Okay. Das heißt also, Beweglichkeit ist, wie weit kann ich mich nach hinten überdehnen oder meine Hüfte nach hinten rausbringen oder was auch immer. Und was da aber oft fehlt, das heißt, wenn jetzt jemand in Spagat geht, ist das, was da oft fehlt, die Stabilität. Das heißt, der geht da möglicherweise hin, verliert aber dabei die Stabilität, verliert die Kontrolle über die Bewegung und dann kommt es zu Verletzungen. Das heißt, wenn jemand die passive Beweglichkeit hat, aber die Endrange, also die letzten Zentimeter nicht kontrollieren kann, dann nicht mehr stabil bleibt, dann nicht mehr Kontrolle über die Gelenke behält, dann ist das eine instabile Position und da passieren dann die Verletzungen. Mhm. Das heißt, Mobility ist die Kombination aus Beweglichkeit und Stabilität.
Also die in Anführungszeichen gesunde Beweglichkeit.
Könnte man so sagen, ja.
Okay, verrückt. Ich finde das
wie total weit spannend. Kannst du kontrolliert eine Bewegung machen? Wäre die Frage, wie mobil bist du?
Ja, und es gibt ja, also da fallen mir sofort zwei Begriffe ein. Das eine ist eben das Hypermobile, was ja eigentlich das beschreibt, oder? Also ich bin zu beweglich, das Gelenk macht zu viel in irgendeine Richtung und stoppt nicht, wo es soll. Mhm.
Ja, wobei da wieder das Ding ist, also das, was wir eben gesagt haben, kann auf mobile oder also auf hypermobile oder nicht hypermobile Menschen zutreffen. Ja, aber natürlich ist es so, dass jemand, der hypermobil ist, wo der Ellenbogen nicht sozusagen in der geraden Linie stoppt, sondern noch weiter hinten drüber geht, die Person hat es deutlich schwerer, die Endrange zu kontrollieren. Ja. Weil da kein knöcherner Stopp ist. Das heißt, er muss einen größeren Weg kontrollieren. Das heißt, eine hypermobile Person muss stärker sein, muss mehr Stabilität aufbringen, um mobil zu sein, um stabil zu sein.
Ja. Okay. Und das ist ja meistens das, und da kommt irgendwie so dieser Twist, das war das, was ich meinte, eben mit das, was uns beigebracht wird und das, was man irgendwie lernt und das, was, I don't know, ich weiß gar nicht, ob das transgenerational ist, also haben unsere Eltern dann schon Yoga gemacht? So
ja, es ist aber irgendwie komisch, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl dabei, weil ich habe so oft, dass Leute vor mir stehen und sagen, ich wäre gern beweglich, und dann machen sie so eine Armbewegung und machen so dieses und das ist so, das zeigen das Gefühl von eingeschränkt, so, kann ich total verstehen. Mhm. Aber es hat noch nie einer vor mir gestanden und hat gesagt, so, ich hätte super gern mehr Schnellkraft. Das kommt einfach nicht vor. Es ist einfach nicht, wobei es genauso wichtig ist und oder was auch immer sozusagen. Ja. Aber es ist offensichtlich so, dass eingeschränkte Beweglichkeit eine Form von Unwohlsein erzeugt.
Ja.
So muss es wohl sein.
Genau, und es ist irgendwie belegt, weil es ist auf jeden Fall, also beweglich sein ist was Gutes.
Klar.
Also man kann stehen und dann mit den Händen runtergehen an Boden.
Genau.
Das ist so was Typisches, finde ich, das ist so, das ist auch so Sport- und Turnunterricht, oder? Es ist so, du sitzt, machst die Beine so im V und dann kannst du mit den Händen an die Füße so rankommen.
Bösartig NDR sagen oder so.
Ja, genau, aber so, genau so Gymnastikübungen oder so. Turnvaterjahren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, genau. Und im Ballett oder im Yoga oder so ist es halt so, ist es immer, also da geht es ja immer um Beweglichkeit, also um, vor allen Dingen auch um das Wort. Da gibt es ja gar keine Abgrenzung. Also da habe ich noch nie gehört, da machen wir jetzt was für unsere Mobility. Ich weiß auch nicht, ob meine Ballettlehrerin vor 30 Jahren
den Unterschied gewusst
hätte. Genau,
die hätte den Unterschied, die hätte den Unterschied ganz klar gewusst, weil Ballett erfordert eine unfassbare
Stabilität.
Stabilität. Ja. Und das heißt, in der Sekunde, wo irgendeine von diesen abgefahrenen Figuren ohne Kontrolle gemacht wird, hätte es, wie bei mir früher beim Karate, wahrscheinlich Schläge gegeben. Ich nehme mal an. Also das heißt, das
Konzept... Nein, es gab keine Schläge bei uns. Gab es echt Schläge bei euch?
Naja, im Sinne von runtergeprügelt. Ja, also runter in den Spagat geprügelt schon.
Ach
doch, so. Doch.
Oh, krass.
Ja. Also jetzt nicht der Strafe halber, sondern im Sinne von runtergehauen.
Das muss gehen.
Das muss gehen.
Nee, ich war in der Vorstadt. Das war Ballett habe ich noch in...
Das heißt, Hamburg. Das Konzept ist in den Sportarten lange klar, aber die in der überhaupt ja nur in der Fitnesswelt mögliche Verwechslung davon. Das heißt, der Gedanke, jemanden passiv in den Spagat zu bringen, jemanden so in einer Dehnübung aufzumachen, dass es instabil möglich ist. Also das kommt ja in einem Sport gar nicht vor, weil du da sofort verletzt bist oder vergeigst sozusagen.
Ja. Ja.
Und das geht nur, wenn man anfängt, diese Disziplinen zu trennen. Und das Problem ist, wenn jetzt aber das Beweglichkeitsziel, naja, das erstrebenswerte Ziel ist, weil das ist es nicht.
Mhm.
Und es ist eher so, dass die Beweglichkeit entweder, wenn es die anatomische Beweglichkeit des Gelenkes ist, die ist vorgegeben, da kannst du es machen, irgendwo ist Knöchern, Stopp. Und dann gibt es die andere Frage der Dehntoleranz, das heißt, wie viel lässt dein Gehirn denn davon zu? Und da ist dann die Frage, wie gehst du damit um?
Mhm.
Wie erhöhst du die Dehntoleranz? Wie sagst du dem Gehirn, pass mal auf, die nächsten paar Zentimeter hier, die hätte ich auch gerne.
Mhm.
Und die sind übrigens auch stabil und das ist sicher. Und da ist man natürlich wieder bei, wie gehst du da ran? Und mein Problem mit denen ist, also denen ist eines der ältesten Tools überhaupt und es wird jetzt auch nicht so sein, dass denen irgendwie auf einmal schlecht ist oder so, aber wenn mein Gehirn die Beweglichkeit der Amplitude einschränkt, dann sagt es nein. Und wenn ich das jetzt aufdehne, dann sage ich ja.
Mhm.
Das reicht nicht.
Ja, dann wird es nicht bleiben.
Nee, dann sagt das Gehirn, nein, habe ich ja gesagt.
Ja.
So.
Ja. Hatte ich ja vorher.
Hatte ich ja schon erwähnt.
Ja.
Und das heißt, man braucht irgendein Konzept, irgendeinen Gedanken, mit dem man diese Beweglichkeit erhöht und dann dabei dem Gehirn sagt, pass mal auf, und das ist gut übrigens. Wir wollen das. Das ist sicher, das ist stabil. Das ist deine neue Mobility. Und das ist nicht bedrohlich.
Und das ist natürlich das, was im Kurs selbstverständlich so systematisch aufgearbeitet ist.
Ja,
sonst
wäre es einfach.
Okay, also das heißt, ich muss die neurologischen Voraussetzungen schaffen, um dann die Mobility zu erhöhen, weil ich durch das Dehnen dann die Range of Motion erweitere.
Ja, das um was, das ist das Wesentliche. Das heißt also, dass Mobility immer nur Sinn macht im Hinblick auf eine Anwendung.
Ja.
Das heißt, es ist nicht uneingeschränkt positiv, so beweglich zu sein, schon mal gar nicht. Aber es ist nicht mal uneingeschränkt positiv, so mobil zu sein wie möglich.
Mhm.
Sondern es ist immer im Hinblick auf die Anwendung. Natürlich gibt es so Mindeststandards, wo man sagt, okay, das brauchst du, um deinen Alltag auf die Kette zu kriegen. Boah.
Ja.
Jetzt auch keine in dem Sinne mega neuen Gedanken. Also man muss eine Hocke können. Und wenn man in die Hocke kommt, dann hat man die Mobilität für eine Hocke. Das heißt ausreichend Beweglichkeit und Stabilität. Wenn man bei der Hocke umfällt, dann hat man entweder die Beweglichkeit oder die Stabilität nicht, eins von beiden.
Und es ist ja tatsächlich so, dass bei Hocke, wir kriegen, also je häufiger wir dieses Thema auf Instagram in Reels posten und so weiter, desto mehr Engagement und Reichweite und keine Ahnung was kriegen wir, weil unter anderem, also erstmal, weil es Leute offensichtlich interessiert und es eine Übung ist, die man einfach ausprobieren kann, glaube ich, ist meine Theorie, wir wissen es ja auch nicht.
Mhm.
Aber das andere ist auch, dass Menschen darunter so oft kommentieren und sagen, das geht aber nicht oder ich kann das nicht oder mein Knie oder keine Ahnung was. Da muss man halt nochmal grundlegend sagen, also das ist ein riesiges Problem, wenn ich das nicht kann.
Ja.
Weil das ist die... ein Grundmuster menschlicher Bewegung, weil es einfach bis vor 100 Jahren noch die Toilettenposition war. Und
das
es
musste
ist
super,
gehen. Genau, es ist super wichtig, egal wie, dass ich hinkriege sozusagen, dass ich das in Stabilität kann, weil ansonsten habe ich noch ganz andere Probleme.
Genau, und zwar jetzt nicht mit dem Stuhlgang, sondern
ja.
Mit der Hüftposition und Beweglichkeit, Knie und Lot.
Ja.
Und deswegen ist es halt auch eine gute Aufgabe, da lange und systematisch dran zu arbeiten.
Ja.
Und zu sagen, diesen Mindeststandard möchte ich erfüllen. So, Und da gibt es noch ein paar mehr Mindeststandards, kann man auch drüber reden, aber es ist vor allen Dingen eben auch auf die Anwendung wichtig. Das heißt also, zu sagen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fußballer oder einen Tennisspieler habe oder sowas, macht das Sinn, den so beweglich zu machen wie eine Balletttänzerin? Mhm. Da könnte man sagen...
Du hast jetzt nicht ernsthaft bei...
Fußballspieler und Balletttänzerin?
Ja.
Wo ist das Problem? Gemacht. Was war da jetzt irgendwie klischee-mäßig? Weiß ich nicht. Oh Gott. Gut, also, macht es sinnvoll, eine Fußballspielerin so beweglich zu machen wie ein Balletttänzer, ja? Arg, böse. Gut, anyway, die Anforderungen sind völlig unterschiedlich und in dem Fall wäre es nicht nur sozusagen Zeitverschwendung, also wenn man sich bemüht, den Feldspieler, so die Feldspielerin, so beweglich zu machen wie den Tänzer, die Tänzerin, dann ist das nicht nur Zeitverschwendung, sondern es ist sogar kontraproduktiv. Das heißt also, ein Feldspieler, der im Prinzip einen Spagat kann, oder vielleicht ist es noch geiler beim Tennisspieler ist es ja häufig so, dass Menschen sozusagen in den Schlag rutschen. Das heißt, sie stehen im Ausfallschritt und rutschen dann in den Schlag rein. Und wenn die Beweglichkeit durchgeht bis zum Spagat, dann ist die Gefahr höher, dass der junge Mann oder die junge Frau bei der Vorhand bis runter in den Spagat rutscht.
Ja.
Das wollen wir nicht.
Nee.
Das heißt also, für einen Feldspieler oder einen Ballspieler oder so, ist es nicht sinnvoll, so eine hohe Mobilität zu haben. Nicht mal das. Mhm. Beweglichkeit, völlig ab davon.
Ja.
Okay. Und deswegen ist der Punkt bei Beweglichkeit immer, wozu? Was soll das? Was willst du? Was ist dein Ziel? Was sind die Funktionen? Und wenn man jetzt sagt, okay, wir reden jetzt über die Mindestfunktionen des Alltags, so wie Hocke, Rotation, Arme über Kopf kriegen, okay, ja, das müssen alle sozusagen. Mhm. Aber ansonsten ist es so, dass das komplett abhängig ist davon, was dein Ziel, was deine Sportart, was deine Anforderungen sind. Und dann muss man dafür ein sinnvolles Maß finden und man braucht die Anwendung. Deswegen ist das ein Mitmachkurs. Du brauchst es sozusagen in einem Tun.
Ja.
So, deswegen Yoga ist da auch eine geile Sache, ganz klar, weil es in die Positionen geht.
Ja, also in dem Kurs ist es ja so, dass es dann Workouts dafür gibt, sozusagen, wo du das dann machen kannst und üben kannst und anwenden kannst.
Mhm.
Das hat aber, also das ist jetzt nur der Online-Kurs, wo man das sozusagen üben kann, weil man da vielleicht Bock drauf hat und weil man jetzt gerade im Urlaub ist und Lust hat, sozusagen da mitzumachen und was zu tun. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und sage, ab davon sozusagen für den Alltag und ich übe jetzt keine Sportart aus, sondern ich will einfach, das ist ja ganz ungewohnt eigentlich so ein bisschen, dass du das einschränkst und sagst, deshalb hatte ich damit so Schwierigkeiten in der Vorbereitung. Ja. So, okay, warte mal ganz kurz.
Sonst ist ja immer, je mehr, desto besser. Ja.
Ja, und vor allen Dingen auch so, es gibt mehr Kriterien, die so, wo man das so, das ist ja eigentlich das Schöne, wo man das dich so festnageln kann und sagen, okay, sag mal 100% Bodyweight oder 120% Bodyweight oder so. Okay, das heißt, da ist es so, wenn ich jetzt mal sag, also sag mir mal 3 Kriterien. Wir haben jetzt gesagt, für den Alltag.
Darf ich erst mal sagen, welche nicht? Welche so gerne verwendet werden? Wo ich mir denke, why? Wen interessiert das?
Okay.
Also es gibt immer die Beweglichkeitstest. Das ist einmal der Reach-Test. Wie tief kommst du zum Boden? Der ist jetzt nicht scheiße in dem Sinne, aber er ist halt so hoch abhängig von der Anatomie. Das heißt also, wenn du Sophie und mich anguckst, ich habe super kurze Beine und einen langen Oberkörper. Selbstverständlich komme ich mit meinen Handflächen an den Boden und das ist auch keine dolle Leistung.
Ja.
Und Sophia ist deutlich beweglicher als ich und ich glaube nicht, dass sie den Boden berührt.
Mhm.
Das heißt also, der Reach-Test, natürlich sagt er was aus irgendwie über die Hüftbeweglichkeit und ist natürlich auch irgendwie sinnvoll, an den Boden zu kommen.
Ich glaube schon, dass sie an den Boden kommt.
Wahrscheinlich schon, aber das ist eine viel höhere Leistung als meine, sagen wir es mal so.
Ja, weil sie viel längere Beine hat.
Lange Beine, kurzen Oberkörper. Ja.
Ja,
und deshalb ist es schwierig da zu sagen, man muss das und das.
Ja.
So, man muss immer die Anatomie angucken.
Ja.
Genauso ein Ding ist es mit dem, wie weit die Arme hinter dem Rücken, wie weit man die Hände zusammenbringen kann. Da gibt es immer so, berühren sich die, also ein Arm oben rum, ein Arm unten rum.
Ja.
Also ich versuche jetzt mal zu zeigen, kann ich hinten meine Hände berühren? Und das ist also erstens auch wieder hart von der Anatomie abhängig, aber es ist vor allen Dingen auch so, welche Funktion ist denn das?
Ja.
Was soll das? Also Reach kann man auch sagen, okay,
kannst du was aufheben. Naja, und wenn man hypermobil ist, kann man es auf jeden
kannst
Fall.
Du sowieso.
Und es bringt gar nichts. Also genau. Und es bringt also, einem ja nichts.
Um eine Jacke anzuziehen oder so, brauchst du das sicher nicht. Da brauchst du einen Bruchteil davon.
Ja.
Und dann ist es eher so, dass je weiter das da zusammenkommt, ich mich frage, okay, wie stabil sind denn die Schultern?
Ja.
Weil wahrscheinlich nicht.
Halb ausgekugelt, aber die Finger berühren.
Ja, genau. Ja, alles super.
Okay.
Das ist natürlich auch so, es gibt eine Menge Leute, die können die Hocke, die sind aber einfach maximal hypermobil.
Mhm.
Und das heißt, die flutschen sozusagen da unten rein, sind so, yay, kann ich? Du so, ja, okay, aber den ganzen Weg über, auf dem Weg da unten, warst du nicht stabil. Das ist...
Dann die fallen so runter.
Genau.
Ja. Okay, also Hocker haben wir gesagt, kontrolliert runtergehen. Dann, also zum Beispiel einen Schuh anziehen im Stehen. Das wäre sowas, oder? Da muss ich das Bein hochnehmen.
Also einmal ist es natürlich ein schlichter Balance-Test. Kannst du wohl auf dem einen Bein stehen. Und das andere ist... ein Bein so weit heben, dass du mit den Armen rankommst, sagt schon was über Mobilität, also Kraft, Stabilität und Beweglichkeit in der Hüfte aus. Können viele nicht und ist aber ein sehr lohnenswertes Ziel, sollte man können.
Okay. Hast du noch was Drittes?
Ja, Rotation. Das heißt also im Stand, Füße bleiben geschlossen und dann kannst du alles drehen, was du willst. Muss aber in der Lage sein, ganz nach hinten zu gucken. Das ist natürlich eine Kombination aus bisschen Knie, bisschen Hüfte, viel Wirbelsäule und Halswirbelsäule. Wie stehe ich? Du stehst mit beiden Füßen parallel, hast die Füße eng zusammen.
Also, okay. Fuß an Fuß.
Fuß an Fuß.
Ja, okay.
Und dann drehst du dich und versuchst, nach hinten zu gucken.
Ah, okay. Das ist auch wichtig fürs Autofahren, ne?
Zum Beispiel, ja.
Habe ich gerade versucht.
Jetzt ja, lief nicht gecheckt, so, ne? Lief nicht so, ne? Aber im Sitzen ist es natürlich anders, weil du da eine Menge anderer, du hast ja jetzt kein Mobilitätsproblem. Nee. Also, so.
Und, nee, ich kann das ganz gut, aber jetzt habe ich gerade, ich habe es gesehen, weil ich sitze nämlich zweimal schief.
Und das im Sitzen ist auch Latte, weil...
Ist auch super mit diesem Mikro übrigens, wenn ich das nochmal erwähne.
Also das ist zum Beispiel ein Test, wie es allgemein um die Rotation bestellt ist. Da gibt es natürlich tausend Sachen, die man auch noch testen kann, aber rotieren ist wichtig, kommt den ganzen Tag über vor und wenn man es nicht kann, dann muss man irgendwelche komischen Sachen machen, um nach links oder rechts zu gucken.
Ja.
Ja,
ja genau, deshalb das sieht man häufiger.
Ja.
Ja, und okay, wie verbessere ich denn jetzt meine Mobilität?
Okay, also es ist natürlich so, dass es seit Ewigkeiten tausend unterschiedliche Techniken gibt, das zu machen. Und es ist ja im Prinzip im Dreijahresrhythmus so.
Dass was Neues rauskommt.
Was Neues und das Alte ist auf jeden Fall jetzt doof. Ja. Und so, also Faszienrollen verbessern die Beweglichkeit, weil sie die Faszien weich machen. Ach nee, doch nicht. Ist alles Quatsch, funktioniert nicht, ist schädlich. Denen ist super, denen ist doof, denen ist super. Denen ist gefährlich. So, und es ist natürlich so, ja, Yoga ist super, Yoga ist doof, whatever. Also.
Stretching.
Genau. Es gibt unfassbar viele Methoden, die funktionieren und auch irgendwelche, es gibt ja sogar so Zirkel, die nur darauf ausgelegt sind, da irgendwie. Und am Ende ist es so, dass man bei fast jeder Methode sagen kann, wenn man die irgendwie richtig und sinnvoll anwendet, dann macht sie vielleicht nicht das, was sie sagt, sozusagen. So wie Faszienrollen verändern nicht wirklich das Fasziengewebe, hat man gemerkt, passiert nicht. Aber was diese Methoden halt alle machen, ist, dass sie dem Gehirn bessere Informationen geben und sagen, guck mal, es ist gut, es ist sicher, spürst du das? Das heißt also, merkst du diese Muskulatur? Merkst du den Widerstand? Kannst du dich daran arbeiten? Und so funktioniert Dehnlässig auch. Das heißt also, man zeigt dem Kopf, guck mal, das ist jetzt hier deine maximale Dehntoleranz, da ist Schluss, okay, können wir irgendwas machen, dass du dich da sicherer fühlst? Wie zum Beispiel dann verschiedene Techniken, da die Muskulatur zu spüren, was in vielen Dehntechniken, Contract Relax, sonst irgendwas so funktioniert. Man spürt es einfach besser und das Gehirn sagt, ah, cool, ich habe bessere Informationen, ich erlaube dir mehr Weg. Oder die Haut spüren, einfach nur die Haut da spüren, kann schon wahnsinnig helfen. Oder alle Entspannungstechniken dieser Welt verbessern die Beweglichkeit. Also klar, direkte...
Im ganz akuten Zustand ja sogar Reiben, ne?
Genau, Reiben ist Hauterhöhung. Ja. Reiben ist, dass man die Haut besser spürt und merkt, ah, hier ist der Widerstand. Und es ist, naja, wenn man allgemein den Parasympathikus aktiviert, ist danach die Beweglichkeit fast überall besser. Was auch total lustig ist, wenn man das mit Leuten macht, ist es, die Richtung des Gehirns zählt. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich mache jetzt eine Dehnübung und nehme meine Arme nach hinten, gucke, wie weit ich nach hinten komme, und dann spürt man Widerstand und dann ist da Schluss. Und wenn man sagt, okay, versuch weiterzukommen, geht nicht. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt guck mal, hier hinter deiner Hand, 10 cm weiter, ist mein Finger, berühre meinen Finger. Klack, auf einmal berührt die Hand den Finger, nur weil das Gehirn umschaltet von wo ist Ende hin zu ich muss da hin. Genau. Und das sind alles Dinge, die dazu beitragen, die in den Sportarten gerade in Kampfsportarten seit Jahrtausenden von Jahren so gemacht werden und die alle funktionieren und Man muss seinen Weg finden, um damit gut klarzukommen. Und wie gesagt, die Möglichkeit erhöhen ist auch eben nicht so das Problem, sondern die Frage ist, wie viel brauchst du denn? Wofür?
Und es ist kann mehr ich so ein, stabilisieren?
Genau, es ist so, also genau, und ich meinte jetzt Mobilität sozusagen. Mhm. Es ist nicht, was hilft dir das zu erarbeiten? Was macht Sinn, ist die viel spannendere Frage.
Ja, okay. Ja. Bei dem, meine letzte Frage ist zum Kurs. Also es gibt den Einstieg über die Neuroübungen, zu sagen, okay, wie schaffe ich die Voraussetzung dafür, dass ich es kann? Mhm. Und dann gibt es richtig Workouts zum Mitmachen.
Genau, unterschiedliche Arten und extra sehr unterschiedlich. Letztlich immer mit dem Gedanken von, was gefällt dir, wo kommst du gut rein und was spricht deine Schwachpunkte an? Und da macht es total Sinn, sich einfach durchzuprobieren und zu sagen, ah, easy kann ich, kein Problem, next. Da hakt es ein bisschen.
Ja.
Und natürlich auch einfach, was einem gefällt.
Okay.
Das ist dann wieder der Gedanke von, in welcher Form machst du es? Weil es ist nicht so, wenn du die Beweglichkeit irgendwie erhöht hast und dann sagst, so geil, habe ich jetzt. Nee, hast du nicht. Du musst es dann pflegen in deiner Sportart, in deinem Alltag oder in dem Workout. Du brauchst etwas, wo du es machst. Beweglichkeit ist nichts, was ist und bleibt, sondern Beweglichkeit ist nur im Tun, immer nur aktiv.
Ja.
Für mich ist es so, jemand kann keine Hocke. Okay, dann arbeiten wir verrückt daran, dass er die Hocke kann. Und dann macht er Kniebeuge. Und davon ist die Hocke Teil. Die unterste Position der Kniebeuge ist die Hocke. Das heißt, das wäre so ein ganz klassisches Beispiel für, wofür ist Mobilität da.
Ja, verstehe. Es kann sein, dass der Ton jetzt noch besser geworden ist, weil wir sitzen unterm Dach und es hat angefangen zu regnen.
Mhm.
Wir wissen nicht, wie doll das Mikro das rausschneidet.
Aber ist ja vielleicht ein bisschen gemütlich, ja?
Also ich finde es live irre gemütlich. Ich bin mir nur nicht sicher, wie sich das über das Telefon anhört.
Ja, also nicht.
Okay, ich habe hier zwei Fragen. Die eine Frage. Liebe Inken, lieber Alo, ich freue mich schon so doll auf die Folge morgen, so wie jeden Mittwoch auf eure neue Folge.
Boah, hoffentlich haben Sie da nicht versetzt. Wir haben das zweimal versetzt wegen der Technik. Ja. Das kriegen wir heute hin.
Ich habe eine Frage an euch, die ganz aktuell jetzt aus der Ferienzeit ist. Wieso ist meine HRV im Urlaub deutlich niedriger als zu Hause? Das ist bei mir der Fall und ich verstehe es nicht. Seid herzlich gegrüßt. Wir haben da schon drüber spekuliert.
Genau, das ist natürlich so. Also eigentlich nicht, weil eigentlich hat der Urlaub gefälligst entspannter zu sein. HRV ist der Wert für Stress, für Entspannung, für Erholung. Jetzt gibt es aber wirklich eine Million Sachen. Herzfrequenz, Variabilität ist sozusagen der Einklang von Sympathikus und Parasympathikus. Und je mehr das im Einklang ist, umso mehr Variabilität gibt es. Wenn das sinkt, ist schlecht. Und wenn das steigt, ist gut. Und wenn das im Urlaub sinkt, dann würde man sagen, hä, wieso? Da müsste es eigentlich steigen, weil da sollst du doch entspannter sein. Aber.
Wie du mich angeguckt hast gerade. Also mir würden 30 Gründe einfallen, warum die HRV im Urlaub schlechter ist. Also zum Beispiel, das allererste ist die Veränderung.
Ja.
Das reicht ja schon. Ich bin nicht mehr da, wo ich sonst bin. Das ist auf jeden Fall Stress.
Ja.
Ich schlafe nicht so, ich esse nicht so, ich habe nicht den Rhythmus, ich gehe nicht zur gleichen Zeit ins Bett und so weiter.
Das Bett ist ungewohnt, es kann hell sein, es kann zu warm, zu kalt sein. Man hat sich ja sein Zuhause schon so gebaut, dass es dann irgendwann optimal für einen ist. Und dann kann es einfach im, was weiß ich, Hotel, sonst was Zimmer sein, dass man schlechter schläft. Ja, und auch
nur diese Transition, ne?
Nur das.
Nur das reicht ja schon.
Ja.
Also vor allen Dingen, weil man ja dann meistens auch kurz, haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn wir irgendwo hinfahren und dann gibt es sozusagen wie Stressurlaube, wo wir dann von Ort zu Ort reisen, weil wir uns dann we embrace it, so nach dem Motto. Oder es gibt halt so Entspannungsurlaube, wie wenn wir nach Sylt fahren, aber da fahren wir eben immer seit, weiß ich nicht, 20 Jahren an den gleichen Ort und immer das Gleiche und so weiter. Und selbst da ist es so, dass man ja die Veränderung irgendwie wahrnimmt und dass es irgendwie anders ist. Das kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Wir haben eine Folge zum Thema Urlaub gemacht. Also ich finde, dass Urlaub, gerade wenn man es mit Familie macht, also wenn auch noch Kinder dabei sind, Aber auch mit einem Partner kann Urlaub das Stressigste sein, was man überhaupt
macht. Einfach, weil man in Vollkontakt ist. Normalerweise hast du ja sozusagen, also wir haben immer Vollkontakt, aber die meisten Menschen haben ja nur Halbkontakt mit ihrem Partner oder mit ihren Kindern.
Ja.
Und wenn die dann auf einmal 24/7 auf einem drauf sitzen und man irgendwie auch noch dreimal am Tag irgendwie was zu essen machen muss oder organisieren und es ist schon wieder alle oder keine Ahnung was, das kann auch stressiger sein als im Alltag, wo es irgendwie zum Teil anders
geregelt ist. Und dann ist das Essen anders und dann ist, weiß ich nicht. Also ich
Klassiker,
finde diese romantische Vorstellung von, aber da sind wir vielleicht auch, weiß ich nicht, sehr anders als alle anderen, diese romantische Vorstellung von man hat ein Leben, was man eigentlich nicht aushält, was total stressig ist und richtig einen oft richtig nervt und man lebt dann darauf hin, sozusagen in Urlaub zu fahren.
Ja.
Das funktioniert halt nicht.
Also, ja, aber es funktioniert, Urlaub, wenn man richtig viel Alkohol trinkt im Urlaub. Das machen ja viele Menschen, dass sie dann so all-inclusive-mäßig Vollgas geben. Dann klappt das, aber natürlich überwiegt dann
die negativen... Das scheint bei der Fragestellerin jetzt aber nicht der Fall zu sein.
Nee. Aber das ist so der Grundgedanke ja so ein bisschen. Und das kannst du halt so erzwingen, aber natürlich überwiegt dann das Negative des Alkohols insofern.
Also ich würde sagen, ich glaube, wahrnehmen und annehmen sozusagen, dass es einfach eine Veränderung ist, dass es eine veränderte Situation ist und dass das Stress bedeutet. Und eigentlich finde ich solche Situationen, ich meine, ich rede das immer, das ist ein riesiger Teil im Coaching, dieses sichtbar machen und bewusst machen von, wir denken, sowas müsste automatisch irgendwie gehen. Mhm. Und es ist halt wahnsinnig Stress für unser Gehirn. Also jetzt nicht nur Urlaub, sondern...
Ist einfach alles Neue. Ist erstmal stressig.
Ja, also neuer was heißt Stress? Job oder irgendeine Entscheidung oder mehr Kontakt mit jemandem oder weniger Kontakt oder keine Ahnung was. Ja.
Was auch sehr oft passiert ist, dass man zu Hause eben seine, darf ich es nochmal sagen, genug Kalorien. Zu Hause hat man seine Essroutinen, im Urlaub nicht. Und dann ist so, ich esse nur was Leichtes, weil hier ist schön warm oder so. Und hat möglicherweise mehr körperliche Bewegungen als im Alltag. Und zack, ist man in einem riesen Kaloriendefizit. Und das war's dann mit der HRV. Also es ist dieselbe Nummer wie immer. Du musst dem Körper genug geben für die Anstrengung, die kommt. Und neue Dinge wahrnehmen kostet das 20-fache. Das heißt, du musst halt auch das 20-fache essen, sonst geht's nicht.
Vielleicht das nicht ganz. Gehirn braucht ungefähr 30%
der Energie. Und wenn du neue Dinge machst, verbraucht es... Ich weiß den Prozent jetzt nicht, aber neue Dinge machen ist 20-mal so intensiv wie bekannte Dinge machen. Der Grund dafür, dass viele Menschen mit einem schlechten Herz-Kreislauf-System immer nur bekannte Dinge machen und sich weigern, neue zu machen.
Ja, dann haben wir ein schlechtes Herz-Kreislauf-System.
Nein, wir entscheiden uns dafür.
Ach so. Gut, okay. Die zweite Frage.
Okay.
Hallo, aber
die jetzt beantwortet? Ja, da waren viele Gründe, ja. Doch. Okay, gut.
Mhm. Hallo ihr Lieben, danke für euren Podcast. Ich höre ihn immer wieder sehr gerne und lerne viel. Ich hätte mal eine Frage an euch und finde auf der Workit-Seite nichts dazu. Also damit ist wahrscheinlich Instagram gemeint. Das stimmt.
Naja, wir haben ja auch eine recht große,
wie nennen wir das? Website.
Mit Artikeln.
Lexikon. Aber nee, da steht nichts zu dem Thema. Also ich weiß, dass es zu dem Thema nichts gibt.
Was ist denn das Thema?
In der Folge 105 eures Podcastes, circa bei Minute 20, erwähnt Arlo in einem Nebensatz, dass man Kreatin nehmen soll. Ich bemerke, dass im Umfeld oder auf Insta ebenfalls viele Kreatin nehmen. Und wie das immer so ist, frage ich mich jetzt natürlich, brauche ich das auch? Vielleicht könnt ihr mal ganz allgemein erklären, für wen eine Kreatineinnahme Sinn macht, was es bringt, wie man es nimmt, worauf man achten soll. Falls das wichtig ist, ich bin weiblich 40 Jahre alt, 3 Kinder, 1,60 groß, wiege 78 Kilo, hätte natürlich gern 2 Hosengrößen weniger, weil Patriarchat und so. Oh Gott, ich lieb's.
So geil.
Habe aber unter meinem Fett auch gut Muskeln und in sehr guten Wochen mache ich 2x 60 Minuten funktionales Fitness, einmal 30 bis 40 Minuten Joggen, einmal 30 Minuten Fahrradrolle Zone 2.
Ja.
Also das klingt erstmal krass.
Das ist eine sehr gute Woche. Also Kreatin. Lange galt es als irgendetwas, was in der Größenordnung ist von Steroiden, Bodybuilder. Kreatin ist schlecht und ungesund für die Nieren und macht krank und braucht man nur für den Muskelaufbau und beruht aber eh schon auf einem riesigen Missverständnis auch damals. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass es komplett rehabilitiert ist und die Empfehlung eigentlich ist, okay, jeder tut gut daran, Kreatin zu nehmen und es gibt wahnsinnig viele Produkte und es gibt halt ein Zeugs, was der Grundstoff ist, das Kreatinmonohydrat. Das gibt es für 12 Euro in jeder Drogerie. Wobei es jetzt durch den Hype dauernd ausverkauft ist. Vielen Dank an jemanden, der seit 30 Jahren Kreatin nimmt. Aber gut. Es macht einfach Sinn, 5 Milligramm in Wasser aufzulösen und zu trinken jeden Tag, Punkt. Weil es der Stoff ist, der dem Körper hilft, Energie aufzuspalten. Ich bin jetzt kein großer Chemiker, aber das bisschen mit ADP und dann ATP und da braucht man Kreatin, um aus ADP ATP zu machen. Und das, was dabei abfällt, ist Energie. So viel kriege ich auch noch hin. Und Kreatin ist in der ursprünglichen Ernährung recht viel drin. Wenn man davon ausgeht, dass wir uns größtenteils von Insekten ernähren, da wir das aber irgendwann mal gelassen haben und auch nicht mehr die Mengen an Rückenmark essen, wie wir es ursprünglich mal gemacht haben, um unsere Gehirne groß zu kriegen, ist es jetzt praktisch nicht mehr möglich, das Maß an Kreatin aufzutreiben über normale, gesunde Ernährung.
Also Rückenmark, du kannst dich entscheiden, Rückenmark.
Rückenmark also lutschen aus dem Knochen oder Käfer. Oder Käfer essen geht auch.
Ja, oder Kreatin Ameisen nehmen. Und gibt es dann einen Unterschied zu der Empfehlung für Frauen und Männer?
Nein. Und es ist relativ kollektiv. Also erst war es so Leute, die Krafttraining machen und dann hat man gemerkt, dass alle Gruppen davon einfach wahnsinnig profitieren. Es ist für Jugendliche, Jugendliche, Kinder, Alte, Frauen, Kranke. Es ist insbesondere, wahrscheinlich auch, warum ich da so abfahre, gerade bei Leuten, die irgendwelche Hirnproblematiken haben, Depressionen, Neurodivergenzen, ist es sehr oft so, dass da auch ein Energiedefizitproblem hintersteht. Kreatin hilft. Und natürlich ist es so wie immer, dass es irgendwelche, aber das ist wieder so, ja gut, also wenn ich das jetzt empfehle, und dann ist es so, ja, aber jemand, der eine schwere Nierenkrankheit hat. Das ist so, ja, gut, aber jemand, der eine schwere Nierenkrankheit hat, der braucht meinen Rat nicht.
Ja.
Sondern, also klar.
Ja.
Aber selbst da ist
unter
es so.
Unter Einschränkung der gängigen.
Genau. Wenn du eine Kreatinallergie hast, darfst du es auch nicht machen.
Okay, ja.
Ansonsten im Prinzip.
Das Leben geht, ach so, im Jahr 2025.
Warte, wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt ist, jetzt hat die Zuhörerin gesagt, sie hätte gern 1-2 Hosen weniger.
Ja.
Ja, das Problem an Kreatin ist, dass es dich erstmal etwas schwerer macht, weil es Wasser in die Muskulatur einlagert.
Ja.
Und wenn es das tut, dann wirst du etwas schwerer. Und dann würde man sagen, ich bin jetzt von dem Kreatin dicker geworden. Bist du aber nicht, sondern du hast mehr Wasser in deiner Muskulatur, was gut ist, weil es dann besser Energie transportieren kann. Und das ist etwas, was man dringend einfach akzeptieren sollte.
Mhm. Ja. Sie hat ja auch geschrieben wegen Patriarchat.
Ja, genau. Scheiß Patriarchat, ja. Brauchen wir nicht, nehmen Kreatin, fertig.
Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt los.
Ja,
wir
essen.
Wir müssen jetzt auf die Tube drücken, ja. Weil wir müssen jetzt los.
Gut, dann eine schöne Woche
euch.
Wir sind nächste Woche auch noch hier.
Ja. Also insofern, herrlich. Noch eine Runde mit dem Mikro. Wir freuen uns schon. Mal
gucken, eine schöne Woche euch.
Tschüss, ihr Lieben.